Abbitte, von Ian McEwan, gesprochen von Barbara Auer. Eine Produktion von Lido, dem Hörbuchverlag von Eichborn.
Das Theaterstück, für das Bryony Plakat, Programmzettel und Eintrittskarten entworfen, sowie einen umgekippten Wandschirm in eine Abendkasse verwandelt und eine Sammelbüchse mit einer roten Kreppmanschette ausgeschlagen hatte, war von ihr in einem zweitägigen Schaffensrausch geschrieben worden, über dem sie sogar ein Frühstück und auch noch das Mittagessen vergaß. Als alles bereit war, sah sie das fertige Werk ein letztes Mal durch, während sie auf die Ankunft ihrer Cousine und der beiden Vettern aus dem Norden wartete. Bis zur Heimkehr ihres Bruders blieb für die Proben nur noch ein einziger Tag Zeit. Bald schaurig schön, bald schrecklich traurig, begann die herzergreifende Geschichte mit einem gereimten Prolog, der verkündete, dass jede Liebe, die nicht auf Vernunft basiert, zum Scheitern verurteilt ist. Die unbesonnene Leidenschaft für einen verruchten, fremdländischen Grafen stürzt die Heldin Arabella ins Unglück, denn als sie Hals über Kopf mit ihrem Auserwählten in ein Seebad durchbrennt, erkrankt sie an Cholera. Vom Grafen und ihren Lieben verlassen, lernt sie, in einer Dachkammer ans Bett gefesselt, ihr Leid mit Fassung zu tragen. Doch das Schicksal gewährt ihr eine zweite Chance in Gestalt eines verarmten Arztes, in Wahrheit ein verkleideter Fürst, der sein Leben den Elenden und Bedürftigen weiht. Dank seiner Hilfe genesen, trifft Arabella diesmal eine kluge Wahl und wird reich belohnt. Sie versöhnt sich mit ihrer Familie und feiert mit dem heilkundigen Fürsten an einem windigen, strahlend schönen Tag im Frühling Hochzeit. Mrs. Tallis las die 7 eng beschriebenen Seiten der Heimsuchungen Arabellas vor ihrer Frisierkommode im Schlafzimmer, fest umschlungen von der Dichterin, die nicht von ihrer Seite wich. Bryony suchte im Gesicht der Mutter nach jeder noch so kleinen Gefühlsregung, und ihr zuliebe sah Emily Tallis bald erschrocken drein, bald kicherte sie vor Entzücken und schenkte zum Schluss ihrer Tochter ein beifälliges Lächeln und ein weises, zustimmendes Kopfnicken. Sie drückte Bryony an sich, zog sie auf den Schoß, ach, wie innig vertraut ihr dieser warme, glatte, kleine Körper war, der sich noch nicht von ihr gelöst hatte, noch nicht ganz, sagte, dass das Stück fantastisch sei und war auf der Stelle damit einverstanden, wie sie dem Mädchen in seine zierliche Ohrmuschel flüsterte, dass Bryony genau dieses Wort auf jenem Plakat zitierte, das auf einer Staffelei neben dem Kartenschalter in der Eingangshalle stehen sollte. Bryony konnte nicht ahnen, dass dies bereits der Moment höchster Erfüllung war. Nie wieder sollte sie ihr Vorhaben derart glücklich machen. Alles Weitere würde bloß Wunschtraum und Enttäuschung sein. Noch aber kam es vor, dass sie sich in der sommerlichen Dämmerung, kaum war das Licht erloschen, ins köstliche Nest ihres Himmelbettes kuschelte und mit pochendem Herzen ihren leuchtenden, schmachtenden Fantasien nachhing, jede für sich ein kleines Theaterstück. Und in allen kam Leon vor. In einem Schauspiel verzerrte er sein gutmütiges, großes Gesicht vor Gram, als Arabella in Einsamkeit und Verzweiflung versank. In einem anderen stand er, Cocktailglas in der Hand, in einem vornehmen Lokal der Stadt und prahlte vor seinen Freunden. Ja, meine jüngere Schwester, die Dichterin Bryony Tallis, von der habt ihr bestimmt schon gehört. In einem dritten Fantasiestück aber riss er begeistert die Arme hoch, sobald der letzte Vorhang gefallen war. Nur, dass es leider keinen Vorhang gab. Nein, das ließ sich einfach nicht einrichten. Sie hatte dieses Stück weder für ihre Cousine noch für ihre Vettern geschrieben. Es war allein für ihren Bruder bestimmt. Es sollte seine Rückkehr feiern und seine Bewunderung wecken, sollte ihn fortlocken von den unbedacht gewählten Freundinnen hin zu jener einen, der passenden Ehefrau, die ihn bewegen würde, aufs Land zurückzukehren, wo die dann Bryony allerliebst darum bitten mochte, ihre Brautjungfer zu sein. Bryony gehörte zu jenen Kindern, die eigensinnig darauf beharren, dass die Welt genau so und nicht anders zu sein hat. Während im Zimmer ihrer großen Schwester aufgeschlagene Bücher und lose Kleider wild durcheinander lagen, der Aschenbecher nicht geleert und das Bett nicht gemacht war, glich Bryonys Zimmer einem Tempel, ganz dem sie beherrschenden Dämon geweiht. Der Modellbauernhof auf dem breiten Fenstersims enthielt die üblichen Tiere, doch schauten sie alle in dieselbe Richtung, hinüber zu ihrer Besitzerin, als wollten sie jeden Moment ein Lied anstimmen. Ja, selbst die Hennen im Hühnerhof standen adrett in Reih und Glied. Tatsächlich war Brianys Zimmer der einzige Raum im oberen Stock, in dem wirklich Ordnung herrschte. Sogar in ihrem Puppenhaus mit seinen vielen Kammern schien die Bewohnerin mit den steifen Rücken strikte Anweisungen erhalten zu haben, sich keinesfalls an die Wände zu lehnen. Und die vielen daumengroßen Figuren, Cowboys, Tiefseetaucher und Menschenmäuse, die auf der Frisierkommode in Formation standen, ließen unwillkürlich an ein Bürgerheer denken, das seinen Einsatzbefehl kaum erwarten kann. Mit 11 Jahren schrieb Briony ihre erste Geschichte. Ein törichtes, ein halbes Dutzend Volkssagen imitierendes Stückchen, dem es, wie sie erst später begriff, an jener Weltläufigkeit mangelte, die dem Leser unwillkürlich eine gewisse Achtung abnötigt. Doch zeigte ihr bereits dieser unbeholfene erste Versuch, welch ein Quell von Geheimnissen die schöpferische Fantasie ist. Saß sie an einer Geschichte, durfte niemand davon erfahren. Das Erdachte war zu zart, zu empfindlich, zu beschämend, als dass man irgendjemanden davon erzählen durfte. Sie zuckte schon zusammen, wenn sie nur »sie sagte« oder »und dann« niederschrieb und wurde verlegen, wenn sie vorgab, die Gefühle einer bloß erfundenen Person zu kennen. Schilderte sie die Schwächen einer Figur, gab sie notgedrungen etwas Persönliches preis, da der Leser doch zwangsläufig vermuten musste, dass sie sich selbst beschrieb. Auf welche andere Autorität hätte sie sich sonst berufen können? Erst wenn eine Geschichte fertig war, wenn sämtliche Schicksale bekannt, alle Knoten gelöst waren und das Opus einen Anfang und ein Ende hatte, so dass es wenigstens in dieser Hinsicht allen anderen fertigen Geschichten dieser Welt glich, fühlte sie sich unangreifbar und war bereit, Löcher in den Rand zu stanzen, die Kapitel mit einem Stück Schnur zusammenzubinden, ein Deckblatt zu bemalen und das vollendete Werk ihrer Mutter oder auch ihrem Vater zu zeigen, wenn der ausnahmsweise mal zu Hause war. Mit dem Stück, das sie für Leons Heimkehr geschrieben hatte, wagte sie sich erstmals in die Welt des Theaters vor. Doch die Umstellung fiel ihr bemerkenswert leicht. Welch eine Wohltat, ohne ein »Sie sagte« auszukommen. Nicht mehr das Wetter, den knospenden Frühling oder die Züge der Heldin schildern zu müssen. Schönheit, so hatte sie entdeckt, wandelte auf schmalem Grat. Hässlichkeit dagegen gab es in unbegrenzter Vielfalt. Ein Universum auf das zu beschränken, was in ihm gesagt wurde, entsprach tatsächlich einer außergewöhnlichen, fast bis zur Bedeutungslosigkeit gesteigerten Ordnung. Doch wurde dafür jede Äußerung von einem überschwänglichen Gefühl begleitet, für das Ausrufezeichen unverzichtbare Dienste leisteten. Mag sein, dass die Heimsuchungen Arabellas ein Melodram genannt werden musste, auch wenn seine Verfasserin dieses Wort noch nie gehört hatte. Das Stück sollte jedenfalls nicht zum Lachen reizen, sondern Furcht, Erleichterung und Erbauung in eben dieser Reihenfolge auslösen. Und der unschuldige Eifer, mit dem Briony ihr Vorhaben vorantrieb, mit dem sie sich um Plakate, Karten und die Abendkasse kümmerte, machte sie für ein Scheitern besonders anfällig. Gewiss hätte sie Leon ohne weiteres auch mit einer neuen Geschichte begrüßen können. Doch die Nachricht, dass ihre Vettern und ihre Cousine aus dem Norden kamen, hatte sie veranlasst, eine neue Form zu wagen.